Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Kurz reingeblickt, wer konnte letzten Sonntag die Predigt nicht hören und hat es auch die Woche über verpasst. Darf ich da mal kurz sehen, wer keine Ahnung hat, um was es ging? Okay. Ja, also dann nochmal eine richtige Empfehlung, das doch nachzuhören, weil wir haben uns über ein so wichtiges Thema unterhalten. Nicht, dass das heute unwichtig ist, wird auch wichtig, aber wir haben gesagt, wir wollen eine Kirche sein, in der jede Generation ihren Platz findet. Und wir wollen im Laufe der Jahre reifer werden an Erfahrung, aber dennoch jugendlich bleiben. Gibt es irgendjemand, dem das gefällt? Das freut mich. Und ich habe euch auch eine Grafik mitgebracht, wo die Stärken der unterschiedlichen Generationen dargestellt werden, weil in jeder Generation gibt es herausragende Stärken und man kann sich so wunderbar ergänzen. Die Jugendlichen mit den etwas Reiferen, das ist eine sehr, sehr gute Mischung. Und heute habe ich gedacht, wird den Einleitungsteil unser Pastor in Ausbildung, Tim Schmidt, uns bringen. Kommt, gebt ihm mal einen kräftigen Applaus.
Yes, Hammer, was eine coole Serie, Mein Herz für sein Haus, oder? Ich liebe das total, wir sprechen über Dinge, die uns wichtig sind oder die Gott wichtig sind für sein Haus. Ich liebe das und letzte Woche, diese Predigt über Generationen war doch so unfassbar stark. Also ich klinge mich da voll ein, wo Pastor Markus sagt, hörst dir an, wenn du noch nicht dazugekommen bist. Wir haben uns die verschiedenen Punkte angeguckt, was sind die Stärken der älteren Generation und der jüngeren Generation und ich hatte direkt so einen Eindruck, so einen Impuls, so was zu teilen, was mit dieser Bibel zu tun hat. Und du denkst jetzt vielleicht, ich gehe ganz klassisch auf eine Bibelstelle ein, aber es geht heute tatsächlich um diese Bibel. Denn diese Bibel, die habe ich mir nicht selber gekauft, diese Bibel wurde mir geschenkt und ist für mich eine unfassbar große Ehre, dass ich in dieser Sache Teil von Kirche in Generationen sein darf. Warum ich das sage, diese Bibel wurde mir geschenkt und sie war ehemals die Bibel von unserem ehemaligen Senior Pastor Karl Oppermann. Und es ist mir so eine Ehre, als ich diese Bibel bekommen habe, dachte ich, krass, da wird wirklich generationsmäßig was weitergegeben. Und es war für mich so eine Ehre und ich immer noch, das ist meine Lieblingsbibel, das ist meine Bibel. Ich nehme die voll für mich an und ich habe direkt, als ich die bekommen habe, zu Hause aufgeschlagen, habe geguckt, wo stehen vielleicht irgendwelche Notizen drin, was sind so für Einlagen drin, was sind so Besonderheiten, was sind Schätze, die Pastor Karl Oppermann gesammelt hat, die ich jetzt für mich nehmen darf. Und mir ist ein Zeitungsartikel in die Hände gefallen und der war so unfassbar gut zur Predigt von letzter Woche, dass ich gleich die Chance genutzt habe, zu Pastor Markus hingegangen bin und gesagt habe, hey, das passt so gut zu dieser Predigtserie über diese Predigt über Generationen. Und ich möchte ihn dir einfach mal vorlesen. Deswegen hör gerne gut zu, denn es ist so stark. Gedanken über das Älterwerden. O Herr, du weißt besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde. Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich nachdenklich, aber nicht grüblerisch, hilfreich, aber nicht diktatorisch zu sein. Bei meiner ungeheuren Ansammlung von Weisheiten erscheint es mir ja schade, sie nicht weiterzugeben. Aber du verstehst, o Herr, dass ich mir ein paar Freunde erhalten möchte. Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten und verleihe mir Schwingen, zur Pointe zu kommen. Lehre mich schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie nehmen zu und die Lust, sie zu beschreiben, wächst ja von Jahr zu Jahr. Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, mir Krankheitsschilderungen anderer Freunde mit Freuden anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen. Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Erhalte mich so liebenswert wie möglich. Ich möchte keine Heilige sein. Mit ihnen lebt es sich so schwer. Aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels. Lehre mich, andere Menschen unerwartete Talente zu entdecken und verleihe mir, o Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen. Wie schön ist dieser Artikel, oder? Und mir war es letzte Woche, als es um Generationen ging, so stark einfach dieser Impuls da, hey, da hat jemand, unser Pastor Karl Oppermann, das für sich angenommen und hat gesagt, ich möchte die Stärken der älteren Generation annehmen und ich möchte die jüngere Generation supporten mit allem, was ich habe. Und warum ist dieser Artikel für mich so schön gewesen? Ich verrate dir, von wann der ist. 1996. Wenn meine Rechnung stimmt, dann war Pastor Karl Oppermann da noch nicht in dem alten Alter. Er war im älteren Alter von 52 Jahren und hat da schon gesagt, ich möchte mich ausrichten, ich möchte schon früh erkennen und annehmen, dass ich die nächste Generation supporte, dass ich etwas der nächsten Generation weitergeben möchte. Mich hat das so bewegt, dass jemand sagt, hey, ich will frühzeitig damit beginnen, mich hier auszurichten und die junge Generation zu supporten. Und weißt du was? Wir als junge Generation sind so unfassbar dankbar für eine Kirche, für eine Generation, auf dessen Schultern wir stehen dürfen. Es ist uns so eine riesige Ehre. Und ich glaube, was passiert, wenn wir als beide Generationen anfangen, miteinander zu arbeiten, miteinander zu kooperieren, hey, diese Kirche wird Größeres sehen, diese Kirche wird Stärkeres sehen, diese Kirche wird von Herrlichkeit zu Herrlichkeit sehen. Und ich habe da so ein Hunger danach zu sehen, wie die junge Generation zur älteren Generation geht und sagt, hey, hast du mal einen Rat? Hast du mal einen Rat? Ich habe hier die Situation. Und mir ist es so, ich wünsche es mir so sehr, dass die ältere Generation zur jüngeren Generation zugeht und sagt, hey, wir beten für euch. Wir beten für euch und wir setzen frei, was in eurem Leben steckt. Wir setzen das frei und wollen das sehen in eurem Leben. Davon träume ich und dafür stehen wir auch als Gospelhaus, als Kirche der Generationen, oder? Als Kirche der Generationen. Amen.
Das war eine starke Predigt, oder? Oh, wow. Du schreibst mit. Der Titel dieser Serie lautet Mein Herz für sein Haus und der Untertitel von heute Leben in Verantwortung vor Gott. Wir haben also festgestellt, jede Altersgruppe hat ihren Platz und unsere Kultur bleibt jugendorientiert und zukunftsgerichtet. Und ich möchte gerne über unsere Verantwortung sprechen, weil das Thema Mein Herz für sein Haus hat ganz viel mit Verantwortung zu tun. Und ich nehme euch mit hinein in eine Geschichte, die Jesus selbst erzählt hat. Und dazu schlagen wir das Lukas-Evangelium auf, 12. Kapitel, und lesen da mal ab Vers 42. Lukas 12, ab Vers 42. Da stellt Jesus eine Frage an die Zuhörer. Er sagt, wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter? Und wie schön, dass Jesus nicht nur eine Frage stellt, sondern er nimmt sich dann die Zeit, um das zu erklären. Er führt aus, angenommen, sein Herr, also der Herr von diesem Verwalter, hat ihm Verantwortung für die übrige Dienerschaft übertragen und ihn beauftragt, jedem rechtzeitig die tägliche Verpflegung auszuteilen. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Ich versichere euch, einen so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Verwalter in seinem Herzen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt und er fängt an, die Diener und Dienerinnen zu prügeln, sich den Bauch vollzuschlagen und sich zu betrinken, dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen, denn sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Gottlosen verdienen. Was tut Jesus? Er spricht über Verwalterschaft und er nimmt zwei Beispiele. Auf der einen Seite, und damit startet er, mit dem guten, mit dem klugen Verwalter. Und dann führt er aber auch noch das Negativbeispiel an, von dem, der in seinem Herzen denkt. Und ihr wisst, wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann oft von dem Sitz unserer Entscheidung. Und dann sagt er, wenn dieser Verwalter in seinem Herzen denkt, auch der Chef kommt noch lange nicht zurück und er behandelt seine Diener nicht gut und er denkt nur an sich selbst, ist so egoistisch unterwegs. Oh, das wird Konsequenzen haben. So, also zusammengefasst, Jesus sagt in dieser Geschichte, der Herr belohnt Treue, aber Untreue hat früher oder später ganz unangenehme Konsequenzen. Wir schauen mal ein bisschen rein in die Geschichte und ich möchte euch mitnehmen in den ersten Hauptpunkt, bei dem deutlich wird, Jesus sagt, wir sind berufen, jeder Einzelne von uns, Dinge zu verwalten in unserem Leben. Was hat ein Hausverwalter, ein Babysitter oder ein Busfahrer gemeinsam? Ihnen wurde etwas anvertraut. Dem Babysitter das Baby, dem Hausverwalter ein Haus, ein Gebäude und dem Busfahrer eben der Bus. Und gemeinsam haben sie, es wurde ihnen anvertraut, aber es gehört ihnen eigentlich nicht, sondern jemand anderes ist der Besitzer, aber er traut den anderen zu. Das hat etwas also mit Vertrauen zu tun, etwas verwalten, was einem nicht wirklich gehört, aber mit dem man so umgeht, als würde es einem gehören. Mal ehrlich an die Eltern gewandt, ihr werdet schon darauf achten, wem ihr euer Baby anvertraut, wenn ihr mal eine Date Night haben wollt, oder? Ja, hoffentlich. Und Jesus sagt, hier ist ein Verwalter, dem wurde viel anvertraut und er hat seinen Job gut gemacht, weil er klug ist. Ich weiß noch, wie wir uns umgeschaut haben nach einem neuen Wohnraum und dann fanden wir ein Reihenmittelhaus und das erste Gespräch mit unserer Vermieterin fand statt. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie was, wir werden Ihr Haus einfach behandeln, wie wenn es unser eigenes wäre. Ich kann dir sagen, da waren die Würfel gefallen und wir waren die neuen Mieter. Wer wünscht sich das nicht, dass da jemand mit deinem Gut vertrauensvoll umgeht? Ein Verwalter ist jemand, dem etwas anvertraut wurde, der sorgfältig ist darin. Und weißt du, dir ist eine Menge anvertraut worden. Jedem von uns ist Zeit, Lebenszeit anvertraut worden. Jeder von uns hat Gaben und Talente. Jeder ist in Beziehungen hineingestellt und so sind auch Menschen dir anvertraut. Alles, was wir haben, Zeit, Geld, Talente, Beziehungen, die Erde an sich, alles gehört Gott. Aber er vertraut es uns an, auch seine wunderbare Schöpfung. Dass wir das alles zum Wohltun der anderen Menschen. Gott vertraut dir und mir Gaben an, Menschen und er verknüpft das mit konkreten Aufgaben. Wir sind also keine Besitzer, sondern Verwalter der Gnade Gottes. Da werden dir Menschen anvertraut, Eltern, die Kinder kriegen. Kinder sind ein Schatz und sie sind dir anvertraut als Elternpaar. Firmenchefs haben Mitarbeiter. Leiter auch in dieser Gemeinde, in ihren Dreamteams, haben Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. In der Kleingruppe, überall, wo Beziehungsfelder sind. Das hat viel mit Vertrauen zu tun, dass wir das Potenzial sehen in den Menschen und nicht andere missbrauchen, um selbst groß rauszukommen, sondern jedes egoistische Gedankengut auf die Seite zu legen und zu sagen, ey, ich sehe den Wert im anderen Menschen, es wurde mir anvertraut und ich will sorgsam damit umgehen. Ehre bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und dem anderen zu zeigen, wie wertvoll er in Gottes Augen und auch in deinen Augen ist. Am Sonntag nach dem Gottesdienst kam jemand zu mir, gab mir ein kurzes Feedback. Dieser Mann gehört nicht zu den Alt-Alten, sondern zu den Alten, habe ich vorhin gelernt. Also so wie ich bin, so über 50. Und er sagt, Markus, das war schon klasse, du hast ja die Jugend sehr in den Vordergrund gestellt, aber vielleicht ein oder zwei Sätze zum Thema, wie Jugendliche die Älteren ehren können, dem will ich gern nachkommen. Weil die Bibel spricht ganz viel über eine Kultur der Ehre. Zum Beispiel, Paulus sagt zu seinem Sohn im Glauben, zu Timotheus, und das findest du im ersten Timotheusbrief im 5. Kapitel, dass man den älteren Menschen Ehre erweisen soll. Ich finde es großartig, wenn Jugendliche im Bus aufstehen, wenn sie sehen, da kommt eine ältere Person und kein Platz ist mehr frei und sie räumen den Platz frei und sagen, bitteschön, setzen Sie sich, ich habe junge Füße, ich kann gut stehen. Ich finde es klasse, wenn älteren Leuten die Türe aufgehalten wird, ihnen ein Platz angeboten, wenn ein Zeichen der Wertschätzung und Ehre auch durch Worte gebracht werden. Und alle Jugendlichen unter 50 sagen laut Amen. Ehre ist keine Floskel, Ehre ist immer Herzenshaltung. Wir übernehmen Verantwortung. Wir Älteren übernehmen Verantwortung für die Jüngeren und die Jüngeren, die nehmen die Verantwortung auch für die Älteren. Das ist ein Wechselspiel und wir tun gut daran, anderen Menschen zu vertrauen und das Potenzial, das Gott ihnen gegeben hat, auch zu ehren. in der Vorbereitung dieser Predigt ging meine Gedanken einige Jahrzehnte zurück. Diese Gemeinde war noch ganz frisch, sehr klein. Wir hatten Gottesdienst in einem Wohnzimmer und die Kinderstunde in einem Kinderzimmer. Und der damalige Mitpastor Siegfried Bessler, der zusammen mit meinen Eltern damals die Gemeinde aufgebaut und geleitet hatte, er kam an einem Sonntag zu mir und sagte, Markus, am nächsten Sonntag machst du die Kinderstunde. Oh, ich weiß noch, ich habe richtig weiche Knie bekommen. Und es war eine aufregende Woche, weil ich wollte das wirklich gut machen. Und dann sagt er, schau, es ist nicht so schwer. Es gibt ein ausgearbeitetes Konzept, das gebe ich dir mit und da tust du dich einfach reinarbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam ich noch so ins Grübeln. Ich dachte, warum steht da einmal Abram und einmal Abraham? Kann man sich nicht entscheiden, wie der sich schreibt, wie der sich nennt. Und dann habe ich so mitbekommen, ah, da gibt's ja eine Geschichte dahinter und war dann ganz happy. An dem Sonntag, als ich dran war, konnte ich den drei Kindern erklären, wie es von Abraham zu Abraham kam. Und ich weiß, wie glücklich wir vier waren nach der Kinderstunde. Verantwortung übernehmen, weil man weiß, man ist nicht allein hier auf dieser Welt, sondern man ist hineingestellt worden von Gott, dem Schöpfer, um ein Segen zu sein. Die Frage, die ich stellen will, ist, was können wir, was kannst du, was kann ich für jemanden anderen Gutes tun? Ganz konkret, auch heute in diesem Gottesdienst. Wie können wir ein Segen sein? Ich gebe dir ein Beispiel. Letzte Woche, ganz früh morgens, kam eine WhatsApp von einem Kollegen von mir, der seinen Dienst in einer anderen Stadt tut. Und offensichtlich hat er sich auch bereit gemacht fürs Frühgebet, ich weiß nicht, oder er war einfach so früh wach. Und dann schrieb er nur kurz, aber es hat mein Herz so sehr berührt, er schrieb einfach nur, hey Bro, heute bete ich für dich. Und er wusste wahrscheinlich gar nicht, wie sehr ich das Gebet an diesem Tag gebraucht habe, aber das hat so gut getan. Ein kleines Signal, verbunden mit einer konkreten Handlung, löst so viel aus. Und weißt du, du kannst so viel Segen bringen. Wir können mit unseren Handlungen und Worten Menschenleben niederbrennen, zerstören oder aufbauen. Es wird uns gesagt, dass wir Vater und Mutter ehren sollen, damit es uns gut geht, wir ein langes Leben führen können. Petrus, er wendet sich in seinem ersten Brief dort im dritten Kapitel an uns Männer. Er sagt, hey Männer, wenn ihr wollt, dass eure Gebete erhört werden, dann geht anständig mit euren Frauen um. Und alle Männer sagen Amen. Ein tiefes Bass, Amen. Er sagt, wenn wir unsere Ehepartnerin schäbig behandeln, wie sollen unsere Gebete erhört werden? Die Bibel nennt auch wieder, an Timotheus wird es geschrieben, dass man die Leitung einer Gemeinde, einer Kirche ehren soll. Durch Worte, durch Handlung. 1. Timotheus 5, kannst du das nachlesen. Und das sind keine Floskeln, sondern das hat etwas damit zu tun, dass man ganz praktisch wird. Sich gegenseitig sieht in dem Wert, den Gott uns gegeben hat. Zweitens, wenn wir verstanden haben, Gott überträgt uns Verantwortung, dann gibt es auch einen Auftrag auszuführen. Mir gefällt es, im 1. Petrus, im 4. Kapitel, Vers 10, da wird uns gesagt, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Können wir mal zusammen sagen, hat jedem Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Darum geht es, mit den von Gott dir geschenkten Gaben und Talenten. Sie haben ein Ziel und das Ziel ist, dass dein Mitmensch gesegnet wird durch dein Leben. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. So, jeder von uns, ausnahmslos jeder, hat Gaben und Talente geschenkt bekommen von Gott, mit denen wir andere Menschen wieder beschenken können. Die Gaben sind unterschiedlich, manche sind sichtbar, hörbar, andere, du siehst sie nicht und trotzdem sind sie aktiv. Und das Ziel ist, dass man einander dient, nicht die Selbstverwirklichung, nicht der Egoismus. Gute Verwalterschaft heißt, Geschenke Gottes einzusetzen, nicht zu verstecken. Eigener Besitz wird nicht zur Quelle von Stolz, sondern zur Dankbarkeit und zur Möglichkeit, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Verantwortung übernehmen, eine Aufgabe, einen Auftrag annehmen, ersetzt Egoismus. Wir sagen, Herr, wie ist dein Plan? Wie kann ich deinen Auftrag ausführen, dass dein Reich sichtbar wird in dieser Welt? Vergangenen Sonntag sind die Nicole und ich eingeladen worden von Freunden zum Essen. Das war ein wunderbarer Nachmittag. Das Essen war super und der Kellner war so mega freundlich. Und ich habe mir immer angewöhnt, wenn ich Gutes entdecke bei Menschen, versuche ich das gleich auch auszudrücken. Und so habe ich es dann auch bei diesem Mann getan. Ich habe gesagt, Sie machen Ihren Job aber ausgezeichnet. Dann frage ich ihn, wo er denn herkommt, weil man hörte so einen leichten Akzent in seiner Sprache. Und dann sagt er, ja, er kommt aus Polen und seine Frau aus Ungarn. Da habe ich gesagt, das ist ja großartig, ich habe ja auch ungarische Wurzeln. Das ist ja perfekt, wenn ich mal eine Übersetzerin brauche, wende ich mich an euch. Und dann stellte er die Rückfrage, und woher kommen Sie? Und es platzte gleich aus mir raus, wir kommen vom Gottesdienst aus dem Gospelhaus. Ob er das denn kennt? Da sagte er, selbstverständlich, da war ich schon. Und Freunde von mir kenne ich dort. Und schon ist man in einem Gespräch und segnet einen Menschen. Und durch den Segen gibt es einen weiteren Verlauf. Und man kann ganz easy über so eine kostbare Sache wie die Kirche unseres Herrn Jesus reden. Wir verhalten uns wie Eigentümer, auch wenn wir nur Verwalter sind. Ein reifer Glauben, und jetzt wende ich mich auch an unsere Täuflinge und an die Mitglieder dieser Gemeinde in der Hauptsache. Ein reifer Glauben sagt nicht nur, ich gehöre jetzt zum Gospelhaus, sondern das Gospelhaus gehört zu mir. Das ist nicht trennbar. Das ist nicht Teil meines Lebens. Gott und sein Reich ist mein Leben. Das ist ein ganz deutlicher Unterschied. Und mit der Taufe bekunden wir das. Wir sagen, das alte Leben ist beerdigt. Ich stehe auf in ein neues hinein und ich gehöre einer lokalen Gemeinde zu, in der ich mich einbringen kann, in der ich meine Gaben, die Gott mir geschenkt hat, richtig voll zum Zug kommen lassen kann. Welche Gabe hat dir Gott anvertraut? Wie kannst du sie zum Segen für andere einsetzen? Ich glaube, wenn du ein bisschen nachdenkst, wirst du schnell darauf kommen. Der amerikanische Missionar Jim Elliot, der gab sein Leben im Dienst unter einem Stamm in Ecuador, den Huaorani. Mann, das habe ich geübt. Huaorani. Interessant ist, was Jim Elliot vor seinem Tod schrieb. Und da muss man jetzt aufmerksam sein, und wir haben ja alle eine Stunde länger Schlaf gehabt. Er sagt, er ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Er zeigt also eine Ewigkeitsperspektive auf. Er sagt, die Dinge hier, die wir hier oft festhalten wollen auf der Erde, sind so vergänglich. Aber es gibt da ein Leben in Ewigkeit. Das kann uns keiner mehr nehmen. Er verstand sein Leben als ein anvertrautes Gut, und sein Tod führte dazu, dass ganze Stämme durch die Mission seiner Frau Elisabeth, ganze Stämme zum Glauben kamen an Jesus Christus. Nikolaus von Zinzendorf, der Gründer der Herrenhuter Brüdergemeinde, er gab sein großes Erbe und seine Stellung als Graf auf, um Glaubensflüchtlinge zu helfen und Missionen zu fördern. Zinzendorf hat Zeit seines Lebens seinen Besitz immer als eine Leihgabe von Gott verstanden. Er schrieb, ich habe eine Leidenschaft. Es ist er. Meine Leidenschaft ist Christus. Ja, und dann heißt es, treu zu bleiben. Wir sind Verwalter, wir haben einen Auftrag, der damit verbunden ist. Aber es reicht nicht, einen guten Start hinzulegen, sondern unser Leben mit Christus ist wie ein Marathon. Wir laufen und es geht weiter. Und manches Mal sind wir auf einem Plateau und dann gehen wir auf ein nächstes Level, auch an schönen Glaubenserfahrungen. Und manches Mal gibt es auch wieder Herausforderungen, wo wir Dinge nicht verstehen, die uns herausfordern, und dann ist Gott an unserer Seite und sagt uns, hey, bleib treu in deinem Lauf mit mir. Im 1. Korintherbrief im 4. Kapitel, Paulus sagt, so soll man uns betrachten als Diener Christi und als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Verwalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Treue zeigt sich nicht in großen Worten, sondern im Alltag, wenn niemand zuschaut. Im 1. Samuel, im 17. Kapitel, gibt es eine Geschichte, sie zählt zu den Lieblingsstories seit meiner Kindheit. Da wird das Leben beschrieben von David, einem Hirtenjungen, der in den Kampf zieht gegen eine Maschine, Goliath. Das war der größte Kämpfer der Philister und die meisten von euch werden diese Geschichte kennen. Auch den Ausgang, wie David siegt. Aber ich möchte ein bisschen zurückgehen, wie bevor David in den Kampf gegen Goliath kam. Da stellte er sich nämlich beim König vor und schaute zu Saul auf. Saul war ja ein Riesentyp auch und ich kann mir das so vorstellen, wie da der Hirtenjunge David stand und er guckt so hoch und Saul guckt runter und schüttelt den Kopf. Wenn jetzt der deutsche Rekordmeister im Karate da gestanden wäre. Timo, das wäre schon was. Aber da war David, ein Junge vom Feld. Und Saul probiert das mit einer Rüstung, aber das alles klappt nicht, eine Rüstung. Und das ist alles nicht das, wo David sich dann auszeichnet. Er hat eine Schleuder. Und dann macht er dem König etwas deutlich. Er sagt, schau König, ich habe die Herde bewacht. Und wenn ein Wolf kam, ein Bär, ein Löwe, und er packt ein Schaf, dann bin ich diesem Tier hinterhergerannt und habe es aus dem Rachen entrissen, das Schaf, und wieder zur Herde zurückgebracht und habe den Löwen und den Bären erschlagen. Mal ehrlich, wärst du jetzt oder ich an der Stelle von David als Hirte? Hey, wegen einem Schaf jetzt so ein Theater machen. Nicht, dass wir es nicht könnten, Löwen und Bären erschlagen. Aber der Aufwand? Ich sag dir, was Jesus sagt im Johannes 10. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Und dann sagt Jesus, anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören, der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her, jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an Schafen. Es ist ein Unterschied, ob jemand als Mietling oder als Hirte eingesetzt ist. Und ich möchte uns allen sagen, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, hast du eine Verantwortung, einen Auftrag und sollst den treu erfüllen. Und es darf uns nicht gleichgültig sein, wenn auch nur ein einziges Schaf aus unserer Mitte aus irgendwelchen Gründen entrissen wird. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Das ist nicht allein Pastorenjob. Unsere Motivation für den Dienst im Reich Gottes ist nicht Anerkennung, sondern Hingabe. Dienst ohne Liebe wird zum Job, zur Ausübung eines Berufs. Dienst für Jesus spiegelt sich in der Liebe zu ihm wider. Wenn der Herr wiederkommt, dann, ich bete so darum, dass er uns findet, nicht als erschöpfte Arbeiter, sondern als treue Hirten, die sich aus Liebe hingeben. Ich wünsche mir für mein eigenes Leben die Treue, auch wenn niemand hinschaut, zu sagen, Gott, mein Leben soll dir 100% gehören. Ich möchte zur konkreten Handlung auffordern. Nach einem Gespräch vor etwa 2 Wochen, jemand sagte zu mir, Markus, ich habe versucht beim Coffee X, übrigens, Coffee X ist genial, oder? Ja. Aber dieser Mann sagte mir, ich habe im Coffee X versucht, in so Gesprächsgruppen reinzukommen, aber ich konnte nicht so richtig durchdringen. Irgendwie waren die Leute sehr mit sich und man sieht so die Freundeskreise. Und das ist wunderbar, dass es die gibt, aber ich möchte heute zur konkreten Handlung ganz, ganz easy auffordern, mal an einem Sonntag auf jemanden zuzugehen, den du nicht kennst. Und dann stell bloß nicht die Frage, ob die Person zum ersten Mal am Sonntag da ist. Am Ende sagt sie, oh nein, ich bin schon ein Jahr hier. Und dann stellt man sich vor und lernt einander kennen. Und weißt du was? Man selbst ist am gesegnetsten dadurch. Man erhört eine neue Geschichte, so wie heute die Storys von den Täuflingen. Wunderbar. Ich fasse zusammen diese Predigt. Wir haben gelernt, wir werden in eine Verantwortung, und das ist ein großes Vorrecht. Jesus sagt, man kann sich glücklich schätzen, wenn man diese Verantwortung erkennt. Wir sind Verwalter. Gott vertraut uns etwas an, so viel, eine Fülle, die Erde, die Menschen, die Zeit, die wir haben, auch Finanzen. Wir wissen, da gibt es einen Auftrag, und dieser Auftrag zielt in eine Welt, die ohne Christus verloren geht. Jesus ruft uns und sagt, bleibt treu in den Dingen, die ihr tut. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Seid zuverlässig, seid aufbauend. Brennt nicht durch eure Worte, Beziehungen und Menschenleben nieder, sondern seid Menschen, die aufbauend sind gegenseitig, indem wir treu bleiben. Ein guter Verwalter lebt nicht aus Zwang und Angst, sondern aus Dankbarkeit und Liebe zu unserem Herrn Jesus, der alles gegeben hat, damit wir ein Leben in Freiheit führen können. Alles, was ich bin und habe, gehört Gott. Ich darf es zu seiner Ehre einsetzen. Was für ein Vorrecht. Was für ein Glück. Möge uns Gott helfen, uns allen treue Verwalter zu sein, mit unserer Zeit, mit unseren Talenten, den Finanzen, mit unseren Beziehungen und der Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat. Und jetzt lade ich dich ein, deine Augen zu schließen, ins Gespräch zu gehen mit Gott. Und vielleicht gehen deine Gedanken im ersten Schritt dahin, wo du sagst, Mensch, ich war in manchen Bereichen kein guter Verwalter. Dann bring Gott das. Und sag, Jesus, vergib du mir und zeig mir, wo ich mich einsetzen kann, wo ich einem Menschen etwas Gutes tun kann. In aller Treue, so wie David treu am Feld war, wo niemand zugeschaut hat. Ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt auch konkrete Impulse schenkt, dir Ideen gibt, wen du segnen kannst. Vielleicht mit einer Sprachnachricht, mit einem Besuch, mit einem Anruf. Und während deine Augen geschlossen sind, du im Gespräch bleibst, einfach mit Jesus, möchte ich eine ganz wichtige Frage stellen, und die richtet sich an die Menschen, die hier sind und sagen, ich hab noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Wenn dich das betrifft, würde ich mich freuen über ein kurzes Handzeichen, dem du deine Hand dem Himmel entgegenstreckst und signalisierst, Jesus, ich bin heute hier, um dich einzuladen. Sei du mein Herr, vergib du mir auch die Schuld meiner Vergangenheit. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ganz dort hinten in der letzten Reihe. Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt, ihr Lieben, wollen wir aufstehen und zusammen ein Gebet sprechen. Ich möchte mich gern zum Sprecher und würde mich freuen, wenn wir alle mitbeten. Es soll in diesem Gebet darum gehen, dass wir Jesus einladen in unser Leben. Aber wir wollen ihm auch sagen, dass wir gute Verwalter sein wollen der Dinge, die er uns anvertraut hat. So beten wir, Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Danke, dass du mir meine Sünde und Schuld vergibst. Dass ich dein Kind sein darf. Danken möchte ich dir für alles, was du mir anvertraut hast. Und ich möchte ein guter Verwalter sein, der treu damit umgeht. Danke, Heiliger Geist, dass du mir dabei hilfst, ein Segen zu sein in dieser Welt und einen deutlichen Unterschied zu machen. In Jesu Namen.